Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Immer mehr Politiker fordern ja eine Impfpflicht, eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland. Das hat heute auch der Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Und das wird zu einigen in seinem Bundesland nicht gefallen. Wie es kam, dass die Impfgegnerbewegung in Baden-Württemberg so besonders stark geworden ist, das versuchen wir besser zu verstehen in dieser Stunde. Außerdem besuchen wir einen vietnamesischen Exiljournalisten in Berlin, der mitten in Deutschland an seiner Arbeit gehindert wird. Wir fragen, wie die polnische Kulturszene auf die Krise an der Grenze reagiert. Und wir wollen wissen, warum Adele es eigentlich schafft, beim weltgrößten Musik-Streaming-Dienst einen Herzenswunsch durchzusetzen, dass die Songs ihres neuen Albums nämlich so laufen, wie sie es vorgesehen hat, ohne Zufallsmodus. Und ob das vielleicht die Albumkultur zurückbringt. Adele von ihrem neuen Album Can I Get It? Ein Album, das wir ja schon vorgestellt haben. 30, so heißt es, das neue Album von ihr. Ich gebe zu, das war nicht der erste Song, sondern Nummer 6 von 12. Also wir haben einfach mal genau in die Mitte gegriffen. Im Analogzeitalter war das ja damals eine klare Sache mit den Alben. Musiker hatten eine Idee, in welcher Reihenfolge die Songs laufen sollten. Einige nahmen ja sogar Konzeptalben auf, die nur funktionierten, wenn man sie diszipliniert von vorne bis hinten durchhörte. Pink Floyd zum Beispiel, The Prince. Die Digitalisierung, wir wissen, das hat das weitestgehend beendet. Und die Streamingdienste taten in den letzten Jahren ihr Übriges. Millionen Songs jederzeit, überall abspielbar. Der Siegeszug der Zufallswiedergabe. Wo blieben da die Alben? Ja, vielleicht kommt diese Idee eben wieder mit Adele. Sie hat aus Anlass ihres neuen Albums Spotify darum gebeten. Und die haben das auch gleich gemacht, und zwar für alle Alben, nicht nur für Adele. Man geht als zahlender Abonnent aufs Album und sieht erst einmal nur den Play-Button, also ohne Zufallswiedergabe. Das kann man im Laufe der Wiedergabe auch ändern, aber erstmal heißt es Album so hören wie gedacht. Musikkritiker Christopher Cornils, haben Sie eine Erklärung dafür, warum gerade Adele mit diesem Wunsch so erfolgreich war?
In Sachen Streaming und Adele gibt es schon eine Vorgeschichte, nämlich ihr letztes Album 25, das 2015 veröffentlicht wurde und das sie damals nicht bei den Streaming-Plattformen angeboten hat, sondern stattdessen nur als damals noch Download und als physisches Medium. Und natürlich sind dann so Streaming-Plattformen immer erpicht drauf, so einer großen Künstlerin wirklich jeden Wunsch von den Lippen abzulesen. Obwohl ich mir jetzt allerdings nicht unbedingt so sicher bin, ob das wirklich alles so gelaufen ist oder ob das nicht vielleicht auch einfach so eine Art von Werbedeal eigentlich zwischen den beiden ist, zwischen Spotify und Adele.
Denn beide, würde ich sagen, profitieren davon, oder? Letztlich.
Ja, natürlich. Also erstmal ist Adele dann irgendwie die große Künstlerin, die sich jetzt dafür einsetzt, dass so holistische künstlerische Werke auch in ihrer Gänze wirklich wahrgenommen und konsumiert werden. Und andererseits, also wir reden ja gerade nicht darüber, wie dieses neue Album 30 jetzt auf Apple Music oder auf Amazon Music oder auf Deezer gehört wird, sondern wir reden nur über Spotify. Und natürlich hat das einen Werbeeffekt einfach für beide Parteien, ganz klar.
Aber könnte es eben auch ein Türöffner sein? Ich meine, sie ist nicht die erste Musikerin, die sich sowas wünscht für einen Streamingdienst, dass eben das Album genau in der Reihenfolge abgespielt werden soll, wie es auch geplant war. Könnte das ein Türöffner sein, auch für andere Musikerinnen und Musiker, denn jetzt hat Spotify tatsächlich auch alle Alben so reingestellt und kommt da so etwas wieder, sowas wie Albumkultur?
Ich würde erstmal sagen, dass diese Änderung oder dieses vermeintlich neue Feature, das ist ja eigentlich auch eine Scheinänderung, weil ich kann ja immer noch als zahlender Kunde genauso gut danach noch wieder in den Shuffle-Modus überspringen und auch als jemand mit einem Spotify-Free-Abo bin ich ja nicht gezwungen, irgendwie irgendwas auf Shuffle zu hören. Ich kann mir jedes Album genauso anhören, wie es von den Künstlerinnen jeweils gedacht ist. Insofern ist diese Änderung, von der gesprochen wird, eigentlich gar keine in erster Linie. Und zweitens, es hängen immer noch die Leute am Album. Also sowohl Fans als auch Musikerinnen selbst. Ich bin mir da manchmal nicht ganz sicher. Ich mag es als Fan auch sehr gerne als Format, aber andererseits ist es auch eine kulturelle Form, die eigentlich auf eine physische Limitierung zurückgeht. Es geht alles zurück auf die Schallplatte und was mit der möglich bzw. nicht möglich war. Insofern weiß ich nicht, ob da jetzt irgendwie ein großer Umschwung zu erwarten ist, weil auch dieses Medium eigentlich langsam, aber sicher schon doch abgelöst wird. Also gerade im Rap veröffentlichen viele Künstlerinnen dann ihre Tracks auch nur noch einzeln. Oder jemand wie Kanye West hat auch vor 6 Jahren schon gezeigt mit seinem Album The Life of Pablo, dass auch so ein Album nicht unveränderlich ist, dass da einfach nochmal hier nochmal ein Song ausgetauscht werden kann, da nochmal was verändert werden kann. Also den großen Paradigmenwechsel sehe ich nicht unbedingt. Ich denke allerdings schon, dass so ein Album als Bündel sich einfach gut verkauft. Und das gilt vor allem für eine Adele, die jetzt zum Beispiel auch von ihrer neuen LP eine 500.000 Exemplare adressen lassen, was eine unvorstellbare Summe ist heutzutage. Und ich denke, vor allem als ökonomische Einheit wird das Album noch weiter bestehen und vor allem bei so Künstlerinnen wie Adele, die einfach bei Major Labels unter Vertrag sind.
Also für Sie vor allem smartes Marketing und nicht etwa eine kulturelle Entscheidung?
Es mag durchaus so sein, dass sie sich das so wünscht, das nehme ich ihr auf jeden Fall ab. Und ich denke auch, dass dieses Album natürlich eine gewisse musikalische Dramaturgie hat, dass es natürlich auch ein bestimmtes Narrativ hat und dass es einer Künstlerin, die da lange dran gearbeitet hat, wirklich auch wichtig ist, dass es auch so konsumiert wird. Allerdings denke ich mir auch, wenn es ihr wirklich so wichtig wäre, warum hat sie dann Spotify nicht dazu gezwungen, zum Beispiel die Funktion auszuschalten, dass einzelne Tracks davon in irgendwelchen Playlists zwischen ganz anderer Musik unterkommen können, nicht wahr? Ich denke, es geht da wirklich eher darum, dass mit dieser Ankündigung, sie habe jetzt diese große Änderung, die eigentlich gar keine ist, bewirkt, da ordentlich die Werbetrommel zu rühren.
Was sind denn eigentlich so moderne Arten, verschiedene Songs, die man als Musikerin, als Musiker veröffentlicht, zu erzählen, zu bündeln? Gibt es da vielleicht andere Narrative, neue Narrative? Sie haben Kanye West schon kurz erwähnt, dass man sich löst eben von diesem alten, überkommenen Albumgedanken, aber dennoch irgendwie noch Zusammenhänge herstellt zwischen seiner Musik in diesen riesigen, unübersichtlichen Streamingdiensten. Wie macht man das als Künstler?
Innerhalb der Streamingdienste ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Wir haben aber auch in den letzten Jahren auch immer wieder gesehen, dass es genug Künstlerinnen und sei es nur eine Beyoncé zum Beispiel gibt, die Musik als audiovisuelles Ereignis denken. Es gibt noch ganz andere Sachen. Es gibt generative Musik, die ich mir anhören kann, also algorithmisch erzeugte Musik, die dann zum Beispiel überhaupt nicht mehr den Logiken von überhaupt Songs oder sowas folgt. Es gibt wahnsinnig viele Optionen, irgendwie anders darüber nachzudenken. Und ich kann, wie gesagt, total verstehen, dass die Leute am Album als Format hängen. Unbedingt zeitgemäß ist es in, sagen wir, technologischer Hinsicht nicht mehr unbedingt.
Musikkritiker Christopher Cornils über Albumkultur im Streaming-Zeitalter und die Rolle des neuen Albums von Adele bei Spotify. Und jetzt kommen wir zu dem, was die Musikszene, vor allem die Live-Musikszene, ziemlich befürchtet, nämlich abgesagte Konzerte wegen explodierender Infektionszahlen und überlasteter Intensivstationen. Denn immer noch sind zu wenige in Deutschland geimpft und die Pandemie zieht sich dadurch natürlich auch nochmal zusätzlich in die Länge. Und was auffällt, besonders viele Impfgegner wohnen entweder in Sachsen oder in Baden-Württemberg. Wie kommt's? Hat das etwas mit kulturellen Traditionen zu tun? Eine wissenschaftliche Studie hat sich jetzt die Querdenkerszene in Baden-Württemberg genauer angeschaut, aus der sich viele Impfgegner rekrutieren und wo übrigens heute sich der Ministerpräsident für eine Impfpflicht ausgesprochen hat. Das wird denen vermutlich nicht gefallen. Wie auch immer, die Szene ist vielfältig, aber es gibt ein paar Dinge, die alle verbindet. Katharina Thoms, unsere Landeskorrespondentin, wollte das genauer wissen.
Es nervt einfach. Ein blonder Junge steht auf der Bühne einer Querdenken-Demonstration und erzählt eine Anekdote.
Da war ich im Bio-Supermarkt. Also ich trage nie eine Maske, deswegen hatte ich auch da keine Maske an.
Vergangenes Jahr in Konstanz am Bodensee. Der Junge stellt sich als Waldorfschüler vor.
Und plötzlich kam eine Frau und hat mich gefragt, ja, warum hast denn du keine Maske an? Dann habe ich gesagt, ja, wollen Sie mein Gesicht nicht sehen?
Er habe schon auf einigen Querdenken-Demos gesprochen, erzählt er, und steht damit in der Waldorfszene Baden-Württembergs nicht allein da. Klare Zusammenhänge weist eine aktuelle Studie jetzt nach. Nadine Frey und Oliver Nachtwey von der Universität Basel haben dafür auch auf dieser Konstanzer Demo Feldforschung betrieben. Nadine Frey.
Wir haben eine starke Wahlverwandtschaft zwischen dem anthroposophischen Denkstil und der Corona-Kritik ausmachen können.
Die Soziologin hat die Quellen des Querdenkertums in Baden-Württemberg mit ihrem Kollegen im Auftrag der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung untersucht. Denn Stuttgart war im April letzten Jahres auch Ursprung der bald schon radikalisierten Proteste gegen die Pandemiepolitik. In der Studie werden viele Verbindungen zum anthroposophischen Milieu verdeutlicht.
Diese Eingeweihten, die über eine höhere Wahrheit verfügen, Anthroposophie und Esoterik versteht sich auch als oppositionelles Wissen, auch gegen eine Mehrheit Recht haben, ist so ein zentrales Motiv dabei. Diese allumfassenden Erklärungsmuster, also alles hängt mit allem zusammen, es gibt keinen Zufall, es ist auch eine gewisse Ablehnung vom Konventionellen und vom, in Anführungszeichen, Mainstream.
Die Studie betont aber auch, der Weg führt nicht automatisch von der Waldorfschule auf die Querdenken-Demo. Allerdings, Baden-Württemberg hat diesbezüglich eine Geschichte. In Stuttgart wurde 1919 die erste Waldorfschule gegründet. Ein Viertel aller deutschen Waldorfschulen steht heute in Baden-Württemberg. Eltern aus der Querdenkenszene fänden die aber nicht nur wegen der Pädagogik attraktiv.
Sondern dass das freie Schulen sind, wo sie selber die Struktur mitbestimmen können. Und das haben wir in diesen Interviews, die wir mit Expertinnen geführt haben, haben die gesagt, naja, dann hatten tatsächlich viele Eltern die Vorstellung, der Staat kommt hier nicht rein. Aber das sind natürlich Schulen, die zu 80% vom Staat finanziert werden.
Die beiden Soziologen haben in rund 20 langen Interviews Menschen aus der Querdenkenszene, WaldorfpädagogInnen, aber auch JournalistInnen und politische Berater befragt. Zusätzlich liefert eine Umfrage von mehr als 1000 Personen statistische Daten. Teilgenommen haben Menschen aus querdenkennahen Chats beim Messenger-Dienst Telegram. Sehr viele waren zum ersten Mal auf einer Demo. Neben dem anthroposophischen Umfeld sei auch stark ein alternatives Milieu auszumachen. Oliver Nachtwey.
Dieses Milieu ist eben durch ein sehr, sehr großes Institution- und Autoritätsmisstrauen geprägt, durch ein Staatsmisstrauen. Und wir sehen zumindest in unseren Interviews, aber auch in der Rekonstruktion dieses Milieus sehr starke Bezüge zu dieser Denkweise.
Für die Alternativen sei schrankenlose Selbstbestimmung und Eigenverantwortung das Wichtigste, heißt es in der Studie. Und das sei sehr kompatibel mit der Kritik an der Pandemiepolitik.
Was aber wichtig ist, dieses wirklich Absolutsetzen der Individualität und des libertären Freiheitsverständnisses, aber von Solidarität war da eigentlich nie die Rede. Dass man Masken tragen oder sich schützen sozusagen aus Solidarität tun könnte.
Bei ihren Forderungen nach grenzenloser Meinungsfreiheit gehe es oft um persönliche Bedürfnisbefriedigung. Zu beobachten auch auf der großen Querdenken-Demonstration am Bodensee, wenn ein Demonstrant Widerspruch als Einschränkung seiner Meinungsfreiheit versteht.
Aber man darf doch wohl noch seine Meinung frei äußern dürfen. Und das sehe ich langsam in Gefahr. Ich merke es doch in meinem beruflichen, privaten Bereich, dass ich teilweise dann mit meiner Meinung der Outsider bin, beziehungsweise Anfeindungen bekomme, was ich doch gar nicht möchte.
Politisch hätten sich die Proteste in Baden-Württemberg zunächst deutlich von denen in den ostdeutschen Bundesländern unterschieden. Dort seien sie von Anfang an viel stärker aus der rechten und rechtsextremen Anhängerschaft hervorgegangen. Anders in Baden-Württemberg.
Das sind viele Leute, die eher von links kommen, eher anti-autoritär sind, wenn man sich zum Beispiel die Kindererziehung anschaut, fast eher kosmopolitisch sind, die dann aber früher noch eher links gewählt haben, aber sich jetzt stark nach rechts bewegt haben. Und das ist die Dynamik da drin.
Bundesweit vereint die Szene der starke Hang zu verschwörerischen Erzählungen. Sie wird kleiner, aber aufgeladener. Unabhängig vom Links-Rechts-Schema sei das schon bei den Demos in den letzten Pandemiewellen zu beobachten gewesen. Oliver Nachtwey.
Da kann sehr schnell eine Radikalisierung stattfinden und ich würde auch sagen, da ist auch Gewalt gar nicht ausgeschlossen.
Forschungen zu den Ursprüngen der Querdenkenbewegung in Baden-Württemberg, Katharina Thoms berichtete. Und gleich interessiert uns ein Thema, das die polnische Gesellschaft spaltet. Seit Wochen harren ja Tausende an der Grenze von Belarus zu Polen aus, um in die EU zu kommen. Machthaber Lukaschenko weiß die Flüchtlinge ja auch für seine politischen Belange auszunutzen. Die polnische Regierung wiederum spricht vom Angriff auf die Grenzen Polens und kümmert sich wenig um die humanitären Aufgaben in dieser Krise. Der Konflikt ist jedenfalls ungelöst. Nun haben polnische Künstlerinnen und Künstler mit einem Spot im Netz ihre Regierung aufgefordert, den Geflüchteten zu helfen.
Nikt nie zasługuje na śmierć w lesie.
Człowieczeństwo nie ma nic wspólnego z barwami politycznymi.
Kiedy pod naszym domem umiera człowiek z zimna i głodu, po prostu musimy mu pomóc.
Tego byliśmy uczeni od dziecka. W domu, w szkole, w kościele.
Martin Sander, was haben wir da gerade gehört?
Ja, Sie haben schon gesagt, ein Spot im Netz, in YouTube, was dann aber auch von vielen regierungskritischen Medien in Polen verbreitet wurde. Also,
und wer steht dahinter?
Schon viel erreicht. Und wer steht dahinter? Eine dahinter Gruppe von Schauspielern, von Musikern. Also ein Dutzend hat da mitgespielt in dem Video, hat da mitgesprochen, aber auch Ein Warschauer Weihbischof, Rafał Makowski, war dabei. Also schon eine illustre Runde, schon wieder eine wichtige Initiative, eine von zahlreichen in den letzten Wochen, die man, glaube ich, auch hierzulande nicht so wahrgenommen hat.
Ja, und was hat man da genau gehört?
Genau, wir haben jetzt einfach gehört, dass man sich einfach nochmal darauf besinnt. Wenn jemand an Kälte und Hunger stirbt, müssen wir helfen. So hat man es uns beigebracht zu Hause, in der Schule, in der Kirche. Und das Motto ist, niemand verdient den Tod im Wald. Mhm.
Sind das jetzt prägende, wichtige Stimmen für die Kulturszene?
Unbedingt. Also das sind bekannte polnische Schauspieler. Ich erspare mir jetzt die Namen, weil sie in Deutschland nicht so bekannt sind. Aber gut, dann nur das Denk an Janusz Gajos, viele Filme auch mit Andrzej Wajda und anderen. Also das ist schon sozusagen die Elite der Kultur. Und dann muss man dazu sagen, das ist ja nicht die einzige Initiative, das habe ich ja bereits angedeutet. Ich glaube, wir erinnern uns auch, dass Anfang November ja auch die Literatur-Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk an die Öffentlichkeit getreten ist, übrigens mit anderen Literatur-Nobelpreisträgerinnen und mit dem gleichen Anliegen. Polen muss auch die Bedürfnisse der Flüchtlinge, muss den Flüchtlingen helfen, ihre Bedürfnisse berücksichtigen und darf nicht allein in dieser Propaganda gegen zum Teil natürlich berechtigten Abwehr der weißrussischen Regierungspläne verharren. Da gibt es also einiges. Vielleicht das für mich noch eindrucksvollste in der letzten Woche ist eine Chopin-Veranstaltung, ein Leseabend unter dem Motto Chopin und Musikabend unter dem Motto Chopin ist auch ein Flüchtling. Da hat es einen Wirbel und einen Wutsturm von Rechtsnationalen im polnischen Netz gegeben. Tja, eigentlich ist der Chopin
zwischen Polen und Frankreich. Ne?
Ja, genau. Vielleicht müssen wir uns noch daran erinnern, Frédéric Chopin ist mit 20 Jahren, er kommt ja aus einer französisch-polnischen Familie, mit 20 Jahren, 1830 ist er weggegangen aus Polen, auch aus politischen Gründen, aber auch aus Gründen seiner persönlichen Karriere, die er dann in Paris so richtig entfalten konnte. Klaviervirtuose und Komponist und natürlich auch als Musiklehrer der französischen Eliten. Also er ist ja der klassische Fall, wo man auch nicht genau sagen kann, ist er jetzt eigentlich ein Flüchtling aus politischen Gründen, ist er ein Migrant. Aber dass man diesen Abend gemacht hat, das hat also die nationalkonservativen Protester geradezu befeuert. Das sei völliger Unsinn. Man könnte das gar nicht vergleichen, denn schließlich hätte Chopin ja gar nicht die französische Grenze angegriffen.
Ja, also ein Nationalheld, der da offenbar auch nochmal jetzt in diesen aktuellen Debatten eine Rolle spielt. Und was ist Ihr Eindruck? Also es ist ja offenbar etwas, was auch diese Gesellschaft zu spalten scheint. Also Polens Regierung hat ja durchaus auch große Unterstützung in großen Teilen der Bevölkerung bis heute. Der heißt es aber, wer diese Flüchtlinge unterstützt, untergräbt die Interessen Polens. Wie wird das debattiert? Ist da ein Graben durch die polnische Gesellschaft zu
beobachten? Ja, den Graben gibt es wie in fast allen politischen Bereichen, Herr Balzer. Das haben Sie ja schon richtig skizziert. Und vielleicht noch mal kurz, was wir sagen müssen. Jetzt zu der anderen Seite, die macht auch in Kultur. Mhm. Also die Nationalkonservativen haben auch ihr eigenes Kulturprogramm. Und die werden jetzt ein großes Konzert für Anfang Dezember geplant vom Chef des regierungstreuen Fernsehens, Jacek Kurski. Und da haben sie auch ihre Leute und da gibt es auch Kabarettisten und Satiriker im Fernsehen, also im Regierungsfernsehen, im offiziellen Fernsehen, die dann sich abendweise lustig machen über diejenigen naiven Menschen in Polen oder verwerflichen Menschen, die eben den Flüchtlingen helfen wollen und die gar nicht sehen, worum es geht.
Also, das heißt, die Kulturszene selbst ist gespalten.
Genau. Mhm. Und dieses Konzert übrigens, das ist vielleicht auch ganz wichtig, das Motto des Konzertes der Nationalkonservativen, was das Fernsehen organisieren wird, das heißt dann, wir stehen wie eine Mauer hinter unseren Uniformen. Das ist eigentlich aussagekräftig. Und jetzt ist natürlich die Frage, Herr Balzer, wie stark sind die beiden Lager?
Nicht? Und wer wird letztlich die öffentliche Meinung dann prägen?
Genau, vollkommen richtig. Das ist gar nicht so einfach zu antworten. Ich habe auch eine Zeit lang gedacht, Ja, das ist jetzt natürlich sozusagen das ideale Mittel. Die polnische Regierung ist in der Krise aus vielen Gründen. Sie ist mit Europa in einem tiefen Konflikt. Es gibt eine Hyperinflation zurzeit. Also alles klappt nicht mehr so gut wie in den vergangenen Jahren.
Die Frauenrechtsdebatte ist
ja
sicherlich
Frauenrechtsdebatte
noch ein Thema.
Richtig. Auch
Pressefreiheit.
Auch die geht weiter. Mhm. Alles geht weiter. Die Justizskandale setzen sich fort. Das ermüdet die Gesellschaft. Hat man natürlich gedacht, jetzt diese Gegnerschaft mit Lukaschenko und auch im Hintergrund mit Putin, das ist doch auch nochmal ein gutes Instrument. Aber so ganz so gut scheint es propagandistisch nicht zu funktionieren. Und mein Eindruck ist, dass die Mehrheit, eine Mehrheit langsam sich auch in der polnischen Gesellschaft herausbildet. Und da spielt auch die Kirche eine gewisse Rolle, zumindest die Kirchenoberen, die auch zur Hilfe für humanitären Hilfe für Flüchtlinge aufgerufen haben, dass doch ein recht großes Spektrum der polnischen Gesellschaft einsieht, dass man so wie die Regierung da nicht verfahren kann und dass man diesen Menschen, die ja auch gestorben sind, die umgekommen sind, die verhungert sind und auch an der Kälte zugrunde gehen, dass denen irgendwie geholfen werden muss, dass man das nicht so machen kann.
Das verändert also nochmal diese Situation, diese Flüchtlingsdebatte, die Situation an der Ostgrenze verändert nochmal die generelle gesellschaftliche Diskussion, den Ton vielleicht sogar, durch diesen humanitären Faktor?
Es könnte sein, dass sich zumindest, so würde ich sagen, die Regierung ein bisschen verkalkuliert hat, dass sie geglaubt hat, also man kann immer innenpolitisch die Menschen zusammenbringen, indem man die Gefahr von außen beschwört. Ist ja ein Klassiker. Und hat sie bestimmt auch versucht und versucht sie weiter. Aber ich habe den Eindruck, dass es zumindest nicht so gut ankommt, wie man es erwartet hat.
Martin Sander über die Debatten in Polen, in der Öffentlichkeit, aber auch in der Kulturszene über den Umgang mit dieser Grenzkrise zu Belarus. Ich danke Ihnen sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und hier hat Bettina Ritter.
In Afghanistan haben die regierenden Taliban weitreichende Einschränkungen für Fernsehinhalte verhängt. Dazu gibt es eine neue Anweisung des Ministeriums für die Förderung der Tugend und Verhütung des Lasters. Demnach dürfen Fernsehsender keine Filme oder Serien mehr zeigen, in denen Frauen eine Rolle spielen oder die der islamischen Scharia oder afghanischen Werten widersprechen. Laut dem britischen Sender BBC sollen auch keine Männer zu sehen sein, bei denen etwa Bauch oder Oberschenkel entblößt sind. Weiter erlaubt ist der Auftritt von Moderatorinnen oder Reporterinnen, allerdings müssen sie ihren Kopf verhüllen. Mary Bauermeister hat den ersten Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten. In Düsseldorf wurde die 87-Jährige damit für ihr herausragendes künstlerisches Gesamtwerk geehrt. Der neue Kunstpreis ist mit 25.000 Euro dotiert. Bauermeisters universales Werk umfasst neben Zeichnungen und Gemälden vor allem Objektbilder und Installationen sowie auch Landschaftsgestaltungen. In den 60er Jahren feierte sie in New York beachtliche künstlerische Erfolge. In Deutschland stand sie noch lange im Schatten des berühmten Komponisten Karlheinz Stockhausen, mit dem sie zwischen 1967 und 1973 verheiratet war. Große Anerkennung hierzulande wird ihr erst in den letzten Jahren zuteil.
Ja, weil die Leute sagen, wo sind denn unsere Frauen? Das, was ich damals machte, war nicht Kunst. Das war Nadelarbeit, Handarbeit, Bastelei. Der Kunstbegriff hat sich erweitert und mich wieder eingefangen.
Die Künstlerin Mary Bauermeister. Die Millennium-Krimi-Reihe des verstorbenen Autors Stieg Larsson wird fortgesetzt. Der Verlag Polaris teilte in Stockholm mit, es werde 3 weitere Bücher geben. Wer sie schreiben wird, ist noch ein Geheimnis. Die ersten 3 Bücher der Reihe Verblendung, Verdammnis und Vergebung gehören mit mittlerweile mehr als 100 Millionen verkauften Exemplaren zu den erfolgreichsten Romanen weltweit. Larsson starb bereits vor der Veröffentlichung des ersten Buches im Jahr 2004 an einem Herzinfarkt. Der amerikanische Dichter Robert Bly ist tot. Nach Angaben seiner Tochter starb er mit 95 Jahren in Minneapolis. Berühmt wurde er mit seinem Prosawerk Eisenhans, ein Buch über Männer, einem Klassiker der Männerbewegung. Seine Betrachtungen über moderne Männlichkeit erschienen 1990 und waren mehr als 2 Jahre lang auf der Bestsellerliste der New York Times. 1968 erhielt Bly den Nationalen Buchpreis für seine zweite Gedichtesammlung »The Light Around the Body«, einem Protest gegen den Vietnamkrieg. Sein Preisgeld von $1.000 spendete er damals der Bewegung gegen die Einberufung.
Bettina Ritter mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. So, Zeit für ein feministisches Singspiel von Christiane Rösinger, Gründerin der Lassie Singers, die schon in den späten 80ern ironischen Diskurs Pop machten, im Westen von Berlin, aber auch des Labels Flittchen Records, eine Größe in der alternativen Musikszene Berlins, auch spätestens seit den 90er Jahren. Autorin, Performerin, Regisseurin, diese Christiane Rösinger. Und nach einem Musical über Wohnungspolitik, Stadt unter Einfluss, jetzt ihre zweite Arbeit im Hebbel am Ufer, dem Hau in Berlin. Diesmal geht es um Feminismus. Ein feministisches Singspiel ist angekündigt und Tobi Müller kommt aus diesem feministischen Singspiel. Planet Egalia, auch schöner Titel, klären wir vielleicht gleich noch. Wie versteht denn der Abend den Begriff Feminismus? Das ist ja wirklich ein Begriff, der nun sehr viel diskutiert worden ist in den letzten vielen, vielen Jahren.
Ja, vielleicht ganz kurz zum Titel. Ich glaube, Egalia heißt weniger egal als quasi egalitär. Gleich soll es sein. Aber Feminismus an diesem Abend ist erst einmal eine ganz einfache Umkehrung der Verhältnisse oder wie sie zumindest von vielen gesehen werden. Es herrscht nämlich ein, wie soll ich sagen, sexistisches Matriarchat. Die Frauen arbeiten, die Männer machen den Haushalt und die pubertierenden Jungs müssen lernen, den unbequemen PH zu tragen. Also nicht den BH, nicht den Büstenhalter, sondern den Penishalter. Und das zwickt alles so ein bisschen und ist sehr unangenehm. Das ist soweit eigentlich alles eins zu eins von einem feministischen Bestseller von 1977, geschrieben von der schwedischen Autorin Gerd Brandenberg. Das ist 1980 auf Deutsch erschienen und wurde dann auch hierzulande ein Bestseller, 150.000 Mal verkauft, gleich in einem halben Jahr. Man sagt in dieser Welt nicht Mann, sondern Dame. Dame kommt dadurch, sagt der Vater zum Sohn zum Beispiel. Die Männer bekommen die Kinder, heißt es. Auch das ist ein Sprachwitz. Sie gebären sie nämlich nicht. Aber sie bekommen sie eben in ihrer Obhut, nämlich. Die Männer sind also die Kümmerer, wenn man so möchte. Die Mutter, gespielt von Christiane Rösinger selber auf der Bühne, hört sich dann ziemlich rüde an, nämlich gleich so.
Schließlich sind es immer noch die Männer, die die Kinder bekommen. Außerdem lese ich Zeitung.
Aber ich will Seefrau. Ich nehme die Kinder einfach mit.
Und was glaubst du wohl, wird die Mutter des Kindes dazu sagen? Nein, mein Lieber, selbst in einer egalitären Gesellschaft wie der unseren können es nicht alle Menschen gleich haben.
Ja, der Sohn Petronius will Seefrau werden, also Seemann in unserer oder in der vergangenen patriarchalen Welt, wie auch immer. Und nicht alle Wippschen können es gleich haben. Dass die Wippschen sind die Menschen, ne, in dieser neuen Sprache quasi. Und das ist natürlich alles ziemlich lustig, ein bisschen schenkelklopfig vielleicht, nur halt jetzt feministisch gewendet oder vielmehr, wie man sich Feminismus in den 70er Jahren vorgestellt hat bei Brandenburg eben. Da kommt der Text ja auch her. Der Programmzettel nennt das ganz richtig, finde ich, einen feministischen Bank.
Ja, und ist das die einzige Grundidee letztlich, die ja durchaus, wie gesagt, ich glaube, ich vermutlich sehr witzig sein kann, also als ich das jetzt gehört habe, vom BH zum PH, also vom Büstenhalter zum Penishalter und alles einfach komplett umgedreht und wir Männer müssen uns auch endlich mal unterordnen und den Haushalt schmeißen und uns um die Kinder kümmern. Bleibt es einfach bei dieser Grundidee oder kommt da noch mehr?
Es bleibt, ehrlich gesagt, fast 75 Minuten so dieser zwei Stunden, bis Rösinger und ihre Regisseurin Maike Schmitz, das hat sie dann abgegeben, dann doch etwas komplexere Texte der feministischen Science-Fiction heranziehen. Es sind ganz viele Texte, die den Abend eigentlich bestimmen. Vor allem von Ursula K. Le Guin, ne, die große US-amerikanische Autorin. Da macht das Stück plötzlich einen Zeitsprung auf den Planeten Kahide oder Karhide auf Englisch, wo die Geschlechter abgeschafft sind. Zu Hause auf Egalia hat sich auch schon ein bisschen Widerstand geregt bei den Männerrechtlern tatsächlich. Das wären dann die Frauenrechtlerinnen, wenn man es umdreht. Aber auf Kahide lernen nun alle, wie Kindern der ganzen Gemeinschaft gehören, wie Zweierbeziehungen der Grund allen Übels sind. Nebst Privatbesitz natürlich, da kennt man auch alte Rösinger-Texte von den Lassie-Singers natürlich. Pärchen lügen, Pärchen fahren nach Rügen zum Beispiel. Und hier hat vor allem der queere deutsch-vietnamesische Performer Minh Duc Pham seine wirklich große Rolle. Da schwankt wird das ein bisschen zum Lehrstück und die 70er Jahre kommen dann doch noch in der Gegenwart an. Die Autorin Le Guin erlebt ja tatsächlich posthum seit ein paar Jahren eine große Renaissance, was man von Brandenburg nicht behaupten kann. Außerdem ist Minduk Farman wirklich herzzerreißender und richtig toller Sänger.
Weil Sie schon die Leslie Singers nochmal erwähnt haben, ich meine, also viele kennen die ja vielleicht noch. Es ist schon eine ganze Weile her, es gibt sie ja nun schon lange nicht mehr. Aber sie haben, glaube ich, diesen ironischen Garagen-Pop oder so durchaus mitgeprägt und auch mit ihren Titeln und vielem anderen mehr. Christiane Rösinger ist auch Musikerin, war das heute Abend spürbar?
Ja klar, es ist schon ein Musical und wie immer in einem waschechten Musical müssen die Songs ja auch Handlung tragen. Ne? Und in den Liedtexten wirkt da manchmal, ich finde, ein bisschen grober Holzschnitt der Dialoge dann doch viel spielerischer und leichter. Und auch dann noch lustig, finde ich, wenn der Trick der Umkehrung nun schon ein bisschen, wie soll ich sagen, einen Bart gekriegt hat. Die Livebands sind auch alles Frauen tipptopp aufgestellt und wenn dann die Berlinerin Albertine Sarges mit dem Performer eben Minduk Farm für mich die Entdeckung des Abends unterstützt in einem Song über Transsexualität. Da werden auch Kritiker sehr weich und ich habe es extra nicht gegendert. Ich meinte schon mich selber.
Ja, das heißt, Gendern ist auch, man, dieser Abend ist über das Gendern hinaus, oder?
Ja, das schon ist deutlich. Schon das, weiter. Da kommt er gar nicht erst hin. Also ich meine, es geht ja erst mal um die 70er nötig. Jahre und dann werden die Gender schon, die Geschlechter wieder aufgelöst. Also da sind wir schon viel weiter.
Gut, also all die Geschlechterdebatten, auch Emanzipations-Feminismus-Debatten. Heute Abend sozusagen, wenn man diesen Abend so sieht, Sie kommen da raus aus diesem Abend, haben auch Musik gehört, haben auch offenbar ein paar lustige Momente gehabt. Was ist für Sie das Fazit dieses Abends?
Dann müssen Sie kurz durchatmen. Man sieht es am Schluss vielleicht nochmal. Man muss ja immer erst gucken als Kritiker, was ist das Fazit des Abends selbst? Was will der Abend eigentlich? Und da sind ja Musicals sehr dankbar, ne? Weil es gibt immer ein großes Finale. Und erst macht sich Rösinger da in ihrer typischen, ich finde lustig, schlecht gelaunten Art auch über Lifestyle-Feminismus lustig. So beim ersten Schluss eigentlich. Auch über Beyoncé, das habe ich nicht so genau verstanden. Doch im zweiten Finale, würde ich es mal nennen, freuen sich dann doch alle auf die neue Zeit, wenn es keine Geschlechter mehr gibt, eben kein Privat Eigentum, keine Zweierbeziehung und keine Unterdrückung. Da kommt der Abend, ich weiß nicht, ob das Absicht ist, allerdings dann doch wieder beim radikalen Schwank an. Einer, der genau weiß allerdings, was zu tun ist, nämlich all das abschaffen und der hemmungslos in der Utopie schwelgt. Das zumindest hat Mann oder Damen nun wirklich doch nicht alle Tage gesehen, gerade auf der Bühne.
Haben Sie trotzdem auch ein bisschen lachen können? War es ein lustiger
Abend? Immer wieder lachen können. Ich habe mich dann, als ich dachte, ich habe es jetzt langsam begriffen, eher an den Songs gehalten, muss ich zugeben. Und am Schluss war ich dann doch erstaunt, wie eindeutig quasi der Abend weiß, was zu tun ist. Aber ich habe mich, wie gesagt, so nach einer Stunde zunehmend in die Songs gerettet. Und die waren ja da.
Sagt Tobi Müller über diesen Abend von Christiane Rösinger im Hau in Berlin. Planet Egalia, ein feministisches Singspiel. Vielen Dank.
Danke auch.
Der Arm des vietnamesischen Geheimdienstes reicht offenbar sehr weit bis nach Berlin, dort wo ein Exiljournalist bedroht wird. Nur weil er versucht, offen über die Missstände in seiner alten Heimat zu schreiben. Und das Bemerkenswerte dabei, auch Facebook hat sich offenbar auf die Wünsche des vietnamesischen Geheimdienstes eingelassen. Sebastian Engelbrecht über die Bedrohung der Pressefreiheit mitten in Deutschland.
Seit 3 Jahren steht Trung Qua Le unter Polizeischutz. Das Berliner Landeskriminalamt berät ihn, wie er sicher durchs Leben kommen kann. Er müsse damit rechnen, so die Polizeiexperten, dass es Personen gebe, die ihn durch einen Autounfall aus dem Weg räumen wollten. Der 50-jährige Journalist ist dem kommunistischen Regime in Vietnam ein Ärgernis, weil er unabhängig von der Regierungslinie publiziert, auf seiner Internetseite toibao.de, auf YouTube und Facebook.
Durch diese Facebook-Seite wir können die Information sehr viel nach Vietnam liefern, mit der Wahrheitsinformation aus Deutschland auf der Welt.
Zu 80% geht es in Trung Qua Les Nachrichten und Berichten um die Situation in Vietnam, wo die Medien gleichgeschaltet sind und das Regime Pressefreiheit unmöglich macht. Zusammen mit 10 freien Mitarbeitern sendet und schreibt Trung Qua Le von Berlin aus, für die Nutzer seiner Angebote in Vietnam und auch in Europa. 11 Millionen Zugriffe auf seine Facebook-Seite zählt er im Monat.
Tô Lâm và chính thể thích dắt vàng giả. Trong vài tuần gần đây, những tình tiết liên quan đến chuyện
6 bis 8 Millionen Zugriffe verzeichnet er auf YouTube. Auch auf Twitter ist er aktiv. Trung Qua Lees Webseite ist in Vietnam gesperrt. Mehrfach hat das Regime in Hanoi in den vergangenen 4 Jahren auch den Facebook-Account von Toibao.de gesperrt.
Also es ist eine rein Angriffsmaßnahme an mich, dass ich nicht berichten kann.
Dieses Mal sei der Geheimdienst besonders aggressiv vorgegangen, sagt Trung Qua Lee. Am 22. Oktober wunderte sich Lee, dass auf seiner persönlichen Facebook-Seite sein Tod gemeldet wurde und er dort auf einmal nichts mehr posten konnte. Etwa eine Woche später war die Facebook-Seite toibao.de plötzlich gesperrt, wie auch die vietnamesischsprachigen Facebook-Auftritte von BBC, Voice of America und Radio Free Asia. 2 Tage später waren auf Le Trungs persönlicher Seite dagegen seine privaten Nachrichten und auch seine Kontakte offen zugänglich. Die Berliner Dependance von Facebook, seit wenigen Tagen in Meta umbenannt, möchte kein Interview zum Thema geben. Eine Sprecherin teilt dem Deutschlandfunk schriftlich mit:
Waren wir in den letzten Wochen mehrfach mit Herrn Le in Kontakt und haben ihn dabei unterstützt, wieder den Zugang zu seinem Account herzustellen. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir uns zu Einzelfällen wie dem von Herrn Le nicht näher äußern können.
Tatsächlich kann Trung Qua Le seit dem 13. November wieder auf seinen Facebook-Seiten publizieren, nachdem mehrere deutsche Medien bei Meta angefragt hatten, was los sei. Trung Qua Le vermutet, der vietnamesische Geheimdienst habe einen Mitarbeiter, der bei Facebook in Vietnam beschäftigt sei. Dieser sabotiere seine Veröffentlichungen bei Facebook selbst. Das Unternehmen habe eine Untersuchung der Vorgänge angekündigt, habe bislang aber kein Ergebnis mitgeteilt. Dem Deutschlandfunk schreibt Meta:
Unsere Sicherheitsteams haben seit 2017 über 150 koordinierte Desinformationskampagnen identifiziert und entfernt, die gegen unsere Richtlinien verstoßen haben. Wir veröffentlichen regelmäßig Updates und haben im Mai einen detaillierten Bericht über Beeinflussungsoperationen veröffentlicht.
Nach den jüngsten Angriffen kann Trung Qua Le erst einmal aufatmen. Seine vietnamesischen Zuschauer und Leser können seine Sendungen wieder empfangen.
Unser Bericht in Vietnam, ich glaube, sehr beliebt. Selbst auch die Taxifahrer, der hat auch unser Bericht für die Gäste zu zeigen und zu mithören. Und auch viele Hörbeamte in Vietnam, wo ich kenne, hat mir auch gesagt, die gucken, die lesen und die hören ganz jeden Tag. Unsere neue Nachricht aus Berlin.
Allerdings muss der vietnamesische Exiljournalist befürchten, dass Facebook jederzeit wieder die Sabotage seiner Publikationen in Kauf nimmt. Vietnam sei der wichtigste Markt für Facebook in Asien. Das Unternehmen erziele dort einen Umsatz von 1 Milliarde Dollar im Jahr und wolle diesen wichtigen Markt nicht verlieren.
Sebastian Engelbrecht über die schwierige Arbeit des vietnamesischen Exiljournalisten Trung Qua Le in Berlin. Was schreibt eigentlich das deutschsprachige Feuilleton morgen? Gregor Sander hat sich einen Eindruck verschafft.
Johanna Ardorjan hat in der Süddeutschen Zeitung eine Kolumne, die nichts Neues heißt. Hier kann sie offensichtlich einfach schreiben, über was sie will, ohne auf den tagesaktuellen Klimbim achten zu müssen. Dabei entstehen Sätze wie dieser. Den Titel des Films »Wenn die Gondeln Trauer tragen« würde man vermissen, gäbe es ihn nicht. Nun kann man natürlich darüber nachdenken, was das heißt und ob das überhaupt geht, oder aber man liest einfach den nächsten charmanten Ardorjan-Satz über diesen Filmklassiker, der einen ähnlich wahren Unsinn verkündet. Dann hat dieser Film sein ureigenes Genre begründet, das er auch ganz allein bespielt. Den im Architektenmilieu in Venedig spielenden Horrorfilm. Dietmar Dart hingegen ist in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung überhaupt nicht zum Lachen. Früher waren Krisen anschaulicher. Folgten sie nicht meist dem einprägsamen Bild einer Einmalfieberkurve? Wer diese Einstiegzeilen liest, kommt vermutlich nicht auf die Idee, dass Dart hier einen gemeinsamen Filmabend ankündigt. Die Pandemie macht es möglich, dass Zeitungsleser und Kritiker der FAZ zusammen Filme streamen. Dieses Format, das wir in Kooperation mit dem Streamingdienst Pantherflix entwickelt haben, wird in Zukunft regelmäßig einem Publikum mit FAZ-Abonnement angeboten. Jeder Abend beginnt mit einer kurzen Einführung in den jeweiligen Film, dessen Auswahl bei der Redaktion liegt. Fragen oder Wortmeldungen für die anschließende Diskussion können nach Registrierung auf faz.net während des Streams über die Kommentarfunktion geteilt werden. Wer also tagsüber noch nicht genug Zoom-Konferenzen hatte, kann abends noch virtuell mit Dietmar Dart diskutieren, der sich hier ganz in den Dienst der Kunst stellt. Oder wie er es auf Dietmar Dartisch ausdrückt: So soll ein Raum für den Gedankenaustausch entstehen, der über das übliche kritische Register, etwa eine Rezension hinaus, nach Anschlüssen und Urteilen sucht, die dem Reichtum des Spielfilmformats gerecht werden, um das sich Menschen, die Kino lieben, gerade berechtigte Sorgen machen. Blättert man hinüber in die Taz, stellt sich die Frage, ob Cannabis dort schon legalisiert wurde. Oder wie anders kann man den folgenden Aufruf erklären: Gründet März-Freundeskreise, macht mit bei Fridays for Friedrich, unterstützt einen gebeutelten Wirtschaftsliberalen beim dritten Versuch seiner Wahl zum Vorsitzenden der Christdemokratischen Union Deutschlands, fordert Klaus Hillenbrand und meint das ganz ernst. Als Vorsitzender einer CDU in der Opposition ist der Mann ideal dazu geeignet, um ein Anwachsen der christdemokratischen Stammklientel in die Mitte zu verhindern. Seine gesellschaftlichen Vorstellungen würden vielmehr den Abstand zur SPD und anderen vergrößern und damit dafür sorgen, dass die CDU als konservative Partei wieder kenntlicher und wählbarer wird. Während die Taz also Wahlkampfhilfe für Friedrich Merz leistet, möchte Marie-Louise Goldmann den Kampf ums Gendern beenden. Dass die Debatte ums Gendern ein gefährlicher Nebenschauplatz ist, der von realen Ungerechtigkeiten ablenkt, haben beide Seiten erkannt. Doch wie ist dem Teufelskreis zu entkommen, fragt sie in der Tageszeitung Die Welt und liefert natürlich auch eine Antwort. Es gibt eine naheliegende, aber bislang wenig beachtete Lösung: das genderneutrale Sprechen ohne zu gendern. Was bedeutet, ständig so zu formulieren, dass Mann oder Frau das Geschlecht dabei nicht in Worte fasst? Etwa bei der Begrüßung auf der Betriebsversammlung. Am besten nicht mehr mit KollegInnen, sondern mit Hallo ihr Lieben, guten Tag euch allen, Hallo in die Runde oder seien Sie gegrüßt. Das klingt ehrlich gesagt auch nicht nach Entspannung und so sagen wir hier jetzt einfach nur Tschüss.
Gregor Sander aus den Feuilletons von morgen. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.